The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt
Johannes Radke. Eigentlich hätte jetzt die Frage kommen müssen, und wer ist schuld?
Johannes Radke. Ja, haben wir darüber eigentlich mal, wir haben darüber schon mal gesprochen, ne?
Einige Male.
Haben wir auch im Podcast darüber gesprochen?
Einige Male.
Ja? Ich bin mir nicht sicher.
Doch, einige Male, wirklich? Definitiv.
Also, dass du halt immer schuld bist, das wissen wir alle, ne? Okay, Johannes, ich bringe in letzter Zeit ja immer alles mit, deswegen habe ich wieder was mitgebracht.
Ich hatte es aber der fairerweise angeboten.
Du hattest es angeboten.
Also schon gut. Länger, tatsächlich. Weil eigentlich wollten wir ja beim letzten Mal schon meinen Sekt trinken. Ja. Ich hatte grünen Berliner Sekt irgendwie von Schloss Wo organisiert. Und dann war aber natürlich der Besuch von Helge in Sachsen dran. Und dann bietet es sich ja auch an, dass man das trinkt.
Stimmt, ich habe den Wo noch, den habe ich auf jeden Fall noch, ich habe ihn nicht getrunken. Wir werden ihn noch im Podcast trinken. Ich habe auch was ganz
Aber wir haben Clemens seine Flasche getrunken, das können wir erwähnen. Er wird wahrscheinlich ein bisschen böse sein, aber...
Wir haben seine Flasche getrunken?
Ja.
Wann haben wir seine Flasche getrunken?
Wir haben sie sabriert.
Wann war das?
Das war ein Abend, da war Katar mit dabei und Dani und Lukas. Ach, und verrückt. Lukas anders.
Ganz viele Luken.
Ja.
Lukasse. Ich hab uns Ayala mitgebracht.
Ja, schön.
Ayala Champagner, Brut Nature.
Ja.
Und ich habe Durst. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht,
aber jo.
Ich habe heute einen richtig anstrengenden Tag hinter mir. Und ich kann ganz dringend ein Glas Champagner gebrauchen.
Also bei mir war geistig anstrengend, nicht körperlich.
Wieso geistig?
Weil ich die ganze Zeit Weine gegoogelt habe.
Ach, der feine Herr googelt Weine. So, und was weißt du denn über das Haus Ayala?
Soll ich jetzt schon mit meinem ganzen Geschichtskram loslegen?
Mach mal. Dann kann ich in der Zeit schon mal ein Gläschen trinken, okay. Und dann sind wir... Warte. Dann sind wir soweit. Voilà.
Okay. Jetzt bin ich fast taub.
Aber das bist du ja gewohnt.
So, Ayala. im Jahre 1960 gegründet.
1960.
Von Edmond de Ayala. Einem Briten, wenn ich das richtig gesehen habe, der einfach Bock hatte, irgendwie Champagner zu machen. Und hat im Endeffekt dann Ayala zu einer der ganz großen Marken in Großbritannien gemacht. Ursprünglich auch reines Handelshaus. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie mittlerweile eigene Weinberge haben. Ursprünglich war es halt nur ein Handelshaus. Und sie haben es halt geschafft, dass im Endeffekt der sogar königliche Champagner war.
Okay.
Sowohl in Großbritannien als auch in Portugal.
Lass darauf erstmal kurz anstoßen.
Ja.
So, cheers.
Cheers. Ich vermisse deine alten Gläser.
Ja, die habe ich nicht mitgenommen ins Studio. Ja, wir sind ja umgezogen ins neue Home of the Bubbles. Und hier trinken wir aus relativ profanen Gläsern. Ne? Die sind sogar gebrandet.
Oh, den finde ich toll.
Findest du gut? Aber wir werden auch hier aufstocken mit Gläsern.
Ja, der hat so was ganz Apfeliges.
Wir sind auch gerne bereit, Gläser-Sponsorware anzunehmen. Ich sag's ja nur, ne? Also wenn es Interessenten gibt von irgendwelchen Gläsern.
Schaut uns Wiese, ihr dürft uns gerne sponsoren.
Ja, wir wollen gesponsert werden.
Wir wollen
werden.
Zwei Gläser, das reicht uns schon.
Zwei reicht uns. Ja. Wenn auf dem einen Johannes und auf der anderen Ronja steht, wäre auch toll.
Das können wir machen lassen.
Ja. Das können wir machen. Ich habe auch eins, wo mein Name draufsteht. So, ich finde den auch toll.
Ja.
Sehr lecker, sehr nussig, sehr gereift. Ne?
Ich finde total Apfel.
Mhm.
Aber halt so, Apfel. So was Apfelkompott.
Und so, ja, und so ein bisschen Zimt und so ein bisschen
Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Muskatnuss.
Wo ist das nochmal her?
Aus Brust oder Keule.
Ach so.
Wo es auch irgendwie die legendäre Weinbeschreibung von... Louis de Finet gibt, wo er dann, ja, das ist, ich glaube, Léoville Barton 1972. Aber ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, gut. Gekonnt ist gekonnt, ne?
Ja, er geht halt wirklich schrittweise da drauf, wie wir es im Endeffekt auch machen würden. Du gehst erst, okay, es ist rot oder weiß, dann ist es, woher, aus welcher Region könnte es kommen, dann innerhalb der Region irgendwie versuchen, das zu platzieren, mit von wegen, beispielsweise in dem Fall jetzt, ist es Left Bank oder ist es Right Bank irgendwie in Bordeaux. Und dann im Endeffekt irgendwie versuchen, irgendwie durch die, ja, im Endeffekt durch die Kraft des Weines irgendwie so ein bisschen auf das Jahr zu kommen. Ob es halt eher ein kräftiges Jahr oder eher ein milderes Jahr ist.
Das durst du ne?
Ja, der ist lecker.
Wird eine kurze Folge heute, Johannes hat Durst.
Nö, ach. Unsere 40 Minuten kriegen wir trotzdem hin. 40 bis 45 Minuten.
Okay.
Bei uns passt der Spruch gar nicht. Wobei doch, die Flasche ist rund und das Spiel dauert 45 Minuten.
Die Flasche ist doch nicht rund.
Ein bisschen.
Nennt man die Form nicht konisch? Ich glaube ja.
Das geht auf den Fußballspruch zu.
Ja, das kann ich schon verstehen. Die Flasche ist konisch und das Spiel dauert 45 Minuten, es sei denn, es gibt was Johannes nicht schmeckt. Ja, es kann, ja.
Besserwisser.
Ja, jetzt bin ich mal der Besserwisser.
Das bist du auch sonst häufig. Aber nicht in der Folge. Du kriegst das immer sehr gut hin, das irgendwie außerhalb der Folgen zu machen.
Ja, damit ich sympathischer wirke.
Das, glaube ich, gelingt ja auch. Das könnte gut sein.
Johannes, gut, wir waren hier jetzt Wein des portugiesischen Königs.
Ja, genau, portugiesisches Königshaus und britisches Königshaus, also jeweils irgendwie mit Label.
Ja, ich glaube, also auf dem einen steht es auch drauf.
Mittlerweile nicht mehr, weil also das portugiesische Königshaus gibt es ja nicht mehr. Das britische Königshaus gibt es noch. Da ist aber das Partnerhaus, Bollinger ist einer der königlichen Hoflieferanten. Irgendwie war ja gefühlt jedes von unseren Champagnerhäusern war mal irgendwann königlicher Hoflieferant. Ja. Oder kaiserlicher Hoflieferant oder was auch immer. Irgendein Hoflieferant war es auf jeden Fall auch immer. Wie gesagt, der Sekt war ja letztes Mal auch irgendwie königlicher Hoflieferant des Königs von Sachsen.
Stimmt.
August des Starken.
August des Starken, die Gesellschaft zur Bekämpfung der Nüchternheit. Darüber hat er gesprochen.
Echt? Okay, dann habe ich nicht zugehört. Das tut mir leid.
Ist nicht schlimm, ich bin's gewohnt, dass du mir nicht zuhörst.
Ja, du hörst mir ja auch nicht zu.
Ach, das ist doch gar nicht wahr. Ich höre dir sehr oft zu.
Doch, wenn ich wieder Scheiße laber.
Ja gut, dann sagst du halt ich auch das Recht abzuschalten. Genau.
Das ist aber auch vollkommen zu Recht. Nee, also von nahen ist es momentan eigentlich eine der Flaschen, die ohne irgendwie irgendein Hoflieferantensiegel lockt. Das finde ich immer ganz nett.
Ja gut, braucht ja auch kein Mensch, ne? Sagt ihr überhaupt gar nicht.
Ja gut, aber Röderer macht es immer noch, Bollinger macht es, Moët macht es,
Paul Roger
macht es, Laurent Perrier hat es gemacht.
Ja, ja gut. Laurent Perrier ist vor allem unser Haus- und Hoflieferant, ne?
So, genau.
Ne? Zum Champagner, ne?
Yes.
Also Ayala ist ja vor allem bekannt durch seine unglaublich trockenen Champagner, ne? Ich muss sagen, dass mir die Stilistik des Hauses ganz, ganz lange nicht gefallen hat.
Ja.
Also, ich hatte das Letzte, was
du bist aber auch eher so dieser extrem weinige Typ.
Nee, auch nicht. Also, ich mag auch die schlanken, mineralischen, trockenen.
Ja.
Es kommt darauf an, wie meine Laune ist. Ne? Ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, du bist der und der Typ. Nein, wie geht's mir? Was esse ich?
Grob gesagt würde ich dich irgendwie so in die... Also, einfach weil dein Lieblingsrosé ist, glaube ich, unangefochten Laurent Perrier Rosé.
Ja.
Dein Lieblingsweißer, den weiß ich tatsächlich nicht. Nicht aus dem Kopf zumindest.
Das ist Röderer.
Ja, dann wäre es halt da genau das Gegenteil. Das ist ja wieder das Spannende.
Ja, ich mag aber auch, es kommt drauf an, wie geht es mir, ne? Also, wie warm
ist es? Ja gut, das ist ja immer.
Habe ich gute Laune, habe ich schlechte Laune?
Also wie gesagt, das Partnerhaus Bollinger ist ja tatsächlich eins meiner Lieblingschampagnerhäuser.
Wenn ich schlechte Laune habe, trinke ich mehr Champagner. ja, das weiß ich. Darüber haben wir auch schon gesprochen.
Ich überlege gerade, was ich mit dem Zitat irgendwie... hinweisen können. Wir könnten jetzt das Bollinger-Zitat einbringen.
Nee, ich wollte erst zu Ende reden. Also Ayala, eigentlich bekannt für unglaublich trockene Champagner, der ist ja auch, ich sag jetzt mal furztrockener, der ist ja auch Brut Nature. Und mir hat die Stilistik des Hauses sehr, sehr lange nicht gefallen. Und das Letzte, was ich getrunken habe, war, glaube ich, 2013 Blanc de Blanc. Und den fand ich ganz furchtbar.
Okay.
Den fand ich furchtbar.
Wann hast du den aber getrunken?
Vor 2 Jahren. Ich glaube, es war 13.
Das kann dann aber auch einmal sein, dass es dann irgendwie der Reife
war. Nee, Punkt der war, ich habe, Nee, ich habe dann auch ein paar ältere noch probiert.
Okay.
Die waren so zitrisch, so dass die Säure wehgetan hat. Boah, jetzt will ich mich nicht verquatschen. Es kann auch sein, dass es 2011 war. Es hat sich unangenehm in meine Erinnerung gebrannt und ich habe versucht, es zu vergessen. Auf jeden Fall hatte ich nur im Kopf, dass Ayala einer der wenigen Champagner war, die mir wehgetan haben. Ne? Durch diese krasse, zitrische Säure. Und dann hatte ich letztens zwei sehr nette Herren vom Hause Ayala bei mir sitzen. Und die haben mir die ganze Kollektion nochmal vorgestellt. Und dann hat mich das positiv überrascht. Ne?
Ja,
also
das ist schön.
Ich habe gesagt, hat sich da irgendwas getan? Ja, das Haus ist seit geraumer Zeit in neuen Kellerhänden. So.
Ja.
Deswegen hat sich die Stilistik ein bisschen verändert. Die sind ein bisschen jetzt, wie du vorhin auch sagtest, apfeliger, ein bisschen oxidativer. Mhm. Und das finde ich, das tut dem ganz gut. Also der Blanc, den ich jetzt probiert hatte, ich müsste in mein schlaues Heftchen gucken, welcher Jahrgang das war und welcher Jahrgang der Katastrophenjahrgang war. Der war wunderschön. Der war super leicht, super straff und trotzdem weinig. Also war einfach ausgewogen und rund. Und nicht zu.
Ich finde das aber ganz spannend, irgendwie, wie du es im Endeffekt selber ja gesagt hast, wie sich die Stilistik eines Hauses auch durch neue Kellermeister einfach sehr positiv verändern kann. Ich meine, in Deutschland haben wir, glaube ich, das beste Beispiel mit Reichsrat von Buhl, wo dann halt Matthieu Kaufmann dazugekommen ist.
Der ist ja nicht mehr da, ne?
Nee, nicht mehr. Aber im Endeffekt hat er irgendwie auf einmal dann geniale Sekte produziert.
Ja, klar, gute.
Also wo man einfach auch sagt, okay, das ist wow.
Ja.
Und der Mann war einer der Vorreiter für deutschen Sekt.
Ich glaube, das haben viele probiert, aber es ist...
Viele haben das, fand ich, sehr stiefmütterlich behandelt.
Auf jeden Fall.
Und Sekt war ganz häufig bei den Weingütern so ein stiefmütterliches
ist
Thema.
Ist es auch immer noch.
Mittlerweile machen, finde ich, viele das sehr, sehr gut, einfach weil sie selber Bock haben, das Zeug selber zu trinken.
Ja, das, also...
Und das ist der Grund, warum sie es dann gut machen, weil sie es selber saufen.
Du musst mich nicht ausreden lassen, ne? Also wenn du möchtest, kannst du jetzt auch die letzten 30 Minuten Monolog halten. Oder wir reden miteinander.
Können wir?
Ja, dann machen wir das doch.
Also den Monolog halten,
aber das wird dann langweilig. Okay, dann trinke ich den Rest der Flasche, die ist noch dreiviertel voll, dann habe ich auch einen guten Abend.
Nee, dann macht es ja keinen Spaß mehr.
Ich war ja gestern auf dieser, ich habe für den Fokus Weine bewertet.
Ja.
Und natürlich wurde ich für die Kategorie Sekt gefragt. Und dann haben wir mal eben eine gemütliche Hausnummer an Sekten runterprobiert. Es war wirklich eine Stunde lang, gib ihm. Johannes, ich weiß nicht, ob ich in den Slot gerutscht bin. Es gab zwei Sekt-Slots.
Slots.
Ja, Slots, ich weiß. Ich bin hier, Versprecher hier.
Als schlotzig wird in der Gastronomie-Szene immer eine etwas cremigere Soße bezeichnet.
Ja,
oder
das ist ein badisches Wort. Schlotzig. Ja. Gut, ich hatte auf jeden Fall die Schlotzsekte, sagen wir so, in meinem Slot, weil das, ich weiß auch nicht, also in dieser Kategorie gab es keine Richtwert. Du konntest also Sekte einschicken für 5 Euro, du konntest aber auch Sekte einschicken für 35 Euro. Es war keine Rebsorte vorgeschrieben, es war kein Hefelager vorgeschrieben, es war keine Flaschengärung vorgeschrieben. Deswegen war es munter gemischt, sage ich mal. Und da sind mir Sachen untergekommen, Johannes, also von Pril-Aromen bis zu Capri, Solero, Sahnebonbon mit ein bisschen Maracuja, war alles dabei. Und manchmal war das so eine Pril-Nase mit einem Mouthfeeling von so ein bisschen Buttermilch-Sorbet, aber mit dem Abgang von, ich weiß auch nicht, Omas Mottenkugeln. Das war manchmal so, das hat mich so gestört, ne? Es gibt großartige deutsche Sekte,
ja.
Aber ich glaube, auf dem Gebiet müssen wir noch ganz, ganz viel, auch als Sommeliers, Pionierarbeit leisten, ne?
Nein, ich
ganz
glaub,
viel das Wege ebnen.
Das große Problem ist, dass der deutsche Standardkunde einfach kein Geld ausgeben will.
Das ist wahr. Und wenn er dann Geld ausgibt, dann muss es halt was Prestigemäßiges sein. Dann ist es
genau, und dann gibt es ein bisschen was, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie 20% der Deutschen geben gerne Geld für Champagner aus. Und dann vielleicht von diesen 20% haben wir selber nochmal 20%, die dann mittlerweile sagen, okay, ich trinke auch mal gerne einen hochwertigen Sekt für ein bisschen Geld, irgendwie, dass das... Der Deutsche ist einfach kein Genussmensch. Und er will seinen Sekt für 5 Euro. Und am besten Halbtrocken.
Ja, also man muss ja sagen, es ist ja, Gott sei Dank ist es ja so, die Menschen ziehen sich ja auch alle nicht gleich an. Ne? Es gibt Leute, die tragen Boss und Escada und es gibt Leute, die gehen zu H&M. Und das ist ja auch richtig so und das ist ja auch gut so. Das deckt ja alles einen Markt ab. Und auch der Weinmarkt ist ja nicht nur diese kleine Bubble, in der wir uns befinden, diese High-Class-Bubble. Ja. Ne? Ich finde das vollkommen in Ordnung.
Nee, der Weinmarkt wird dominiert von Aldi, ja, von Rewe, ja, von Lidl. Also wirklich, das sind die Marktdominanten. Das denkt man immer gar nicht.
Aber ich finde diese Vielfalt vollkommen in Ordnung. Ja. So, und die meisten sind halt einfach d'accord, wenn sie, also sagen wir es so, ich denke 60% mindestens der deutschen Bevölkerung sind total happy damit, wenn sie ein Glas Fraisonnette oder Mumm oder Metternich im Glas haben.
Ja.
Die sind damit fein. So, und ich meine, das ist ja auch.
Da reden wir aber auch über die besseren davon, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also sowohl Mumm als auch Metternich, würde ich jetzt mal sagen, ist in dem Supermarktbereich mit die Spitzenklasse.
Ja, im Supermarktbereich, aber es...
Ja, da wird aber halt 90% des Weins in Deutschland gehandelt.
Ja, das ist ja auch, richtig so. Wie gesagt, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache die Leute
das trinken. Das ist halt bei uns eher so das unterste Niveau.
Ja.
In der Gastro.
Ja, aber...
Oder in unserem Teil der Gastro, das muss man ja auch nochmal beschreiben.
Ich finde unseren Teil der Gastronomie einfach in dem Bezug so schwierig, weil es für die Leute gibt es irgendwie dann in dem Moment nur Dom Pérignon und, keine Ahnung, Kristall und Champagner und sonst was. Und sie würden niemals ein Glas, darüber reden wir reden ja so oft über Rotkäppchen, sie würden niemals ein Glas Rotkäppchen trinken. Aber das sind die Leute, die dann einfach nach Feierabend, nachdem sie sich dann über sowas ausgekotzt haben, zu Meckes gehen. Und das verstehe ich nicht. Dieses total Kontroverse, wir machen das eine Produkt, das wir für ein schlechtes Produkt halten, so nieder, und ziehen uns dann bei Meckes Pressfleisch rein. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich.
Das ist halt der Deutsche. Um es mal ganz sachlich zu sagen, das ist der Deutsche.
Nee, ja, ich weiß.
Und vor den Meckes fahren sie aber mit einem 7er BMW. Weil das ist dann ein Statussymbol.
Eigentlich ist ihnen ja eigentlich auch Meckes zu teuer.
Nee, das nicht. Also das kann man, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Ja? Meckes ist denen nicht zu teuer. Das ist aber Essen und Wein und Genuss ist einfach in Deutschland kein Statussymbol. In Frankreich, in Italien, auch in Österreich und in manchen wenigen deutschen Gegenden ist das halt einfach noch ein Lebensgefühl.
Auf jeden Fall, natürlich.
Warum soll ich irgendwie ein dickes Auto fahren, wenn ich dafür irgendwie, keine Ahnung, zu Aldi irgendwie, wobei Aldi-Produkte an sich ja nicht schlecht sind.
Würde ich jetzt auch nicht. Also
gerade wenn wir da über, sorry, Kartoffel ist Kartoffel in aller Regel. Da ist kein Riesenunterschied, ob ich die jetzt bei Rewe für einen Euro mehr kaufe oder bei Lidl oder bei Aldi oder sonst was.
Du, mein Gott, es geht gar nicht um Discounter. Ich finde, Discounter haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, nicht jeder hat den Lebensstandard, den wir jetzt zum Beispiel haben. So, also nicht jeder kann sich erlauben, irgendwie einfach mal in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, das ist ein absolutes Glück, dass wir sagen können, ich gehe jetzt mal und ich kaufe mir, worauf ich Lust habe. Es gibt Leute, die schreiben sich Essenspläne für den ganzen Monat und müssen dann budgetieren. So, aber ich finde, man kann das einfach so gestalten, dass man weggeht von abgepackter Wurst, abgepacktem Fleisch. Und wenn ich in den Supermarkt gehe und ich sehe diese abgepackten Hähnchen, diese folierten Hähnchen, da kriege ich, bin Vegetarierin, aber ich würde auch, wenn ich nicht Vegetarierin wäre, würde ich das Würgen kriegen. Ich finde das ganz furchtbar. Ich finde abgepackte Wurst, mir kraut es schon vor abgepacktem Käse, ne? Abgepackten, aufgeschnittenen Käse, finde ich furchtbar.
Ja gut, das sage ich halt irgendwie, warum? Also Käse kann ich mir auch noch so schneiden. Bei Wurst finde ich es immer ein bisschen schwieriger.
Ja, ich finde es viel.
Weil ich die halt gerne sehr dünn mag.
Ja, dann.
Aber in der Regel gehe ich dann zur Fleischtheke und lasse mir da schneiden.
Ja, eben. Und das ist es ja. Das ist ja was anderes.
Außer es sind meine Mortadella. Mortadella darf gerne so 3 mm dick sein. Und dann Fett auf dem Mohnbrötchen mit Frischkäse.
Aber Johannes, jetzt nochmal zum Thema deutschen Sekt, ne?
Yes. Wie viel hast du jetzt eigentlich durchprobiert? 100, 150, 200?
Also es hat sich angefühlt wie 200. Ich glaube, es waren um den Dreh so 50.
Echt nur?
Ja, es waren nur 50. Also aber nach 50 war dann auch gut, ne? Nachdem halt auch wirklich so 70, 80% davon dieser Priel-Buttermilch-Geschichten waren. Es waren,
und was
es
musstest
waren
du machen? Sehr, sehr musstest gute. Du die bewerten? Oder?
Von einer Skala von 1 bis 100. Ich war mit 3 sehr netten Kollegen in einer Gruppe, mit dem Maximilian Willen, den kennst du aus dem Kienzfeld.
Ja.
Genau. Amtierender bester Sommelier Deutschlands und genau. Ein sehr, sehr netter Kollege. Mit einer sehr netten Dame von einem Weingut in Franken und mit Juliane Eller.
Ja.
Von Weingut Juwel. Wir waren eine sehr lustige Gruppe. Ich habe auch gesagt, ich glaube, es ist...
Eine der hübschesten Winzerinnen in Deutschland.
Ja, wunderschön. Aber sie hat auch was auf dem Kasten, Johannes, um wieder zu diesen...
Ja, natürlich.
Ich hasse es, wenn Frauen immer nur auf ihr Gesicht beschränkt werden.
Nein, das wollte ich auch nicht tun, das weißt du auch von mir. Aber ich wollte es positiv zusetzen.
Würde das irgendjemand über einen Mann sagen, wenn der gut aussieht? Einer der hübschesten Winzer.
Das haben wir über Fred Leumer gesagt.
Haben wir das gesagt?
Ja.
Hast du das gesagt?
Weil ich weiß, ja, du hast es aber auch gesagt, weil wir irgendwie vorher uns ein Bild angeschaut haben.
Ich glaube nicht, dass ich glaube, du hast das gesagt.
Nee, du hast aber zugestimmt. Ja. Weil Fred Leumer auf dem einen Schwarz-Weiß-Foto aussieht wie ein Burberry-Männermodel. Mm. Weil er dann auch noch in so einem Trenchcoat
daran
posiert.
Könnte ich mich erinnern. Egal. auf jeden Fall war ich mit diesen Damen und Maximilian in der Jury. Und das war, ich hatte schon gesagt, ich glaube, es ist prädestiniert, dass die Sektgruppe die fröhlichste Gruppe ist. Ne? Nach dem dritten Glas hast du Spaß. So. Und dann habe ich natürlich eine große Klappe. Ne? Und dann war es halt, es war wirklich, wirklich lustig.
Das kann ich mir vorstellen.
Wir hatten 3 sehr gute. Die standen auch lustigerweise direkt nebeneinander. Ich will ja nicht sagen, dass ich am Ende, als alles vorbei war, mal drunter gespickelt habe und wusste, was natürlich das Gute wäre.
Ja.
Habe ich natürlich nicht gemacht, sowas meine ich.
Nein.
Nee, meine ich. Ich sage aber
wobei,
auch
nicht. Wobei, wenn du deine Bewertung abgegeben
ich
hast,
hatte,
ist ja
ich hatte alles
sachlich.
Schon abgegeben, ja, war sachlich. Aber da waren auch Sachen dabei, da hast du gemerkt, das musste weg im Weingut. Also da waren Sachen dabei von wegen Süßreserve, alte Weine, die schon nach... Erinnerst du dich noch an den Belle Epoque, den wir getrunken haben? Ich habe den wiedergefunden.
Ranzige Butter.
Boah, das war furchtbar. Ranzige Butter, kurz versektet. Das war wirklich, da habe ich echt gedacht, wow, das könnte wirklich Belle Epoque 1979 gelagert im Hause Johannes Radke im...
1975,
Entschuldigung. Im Badezimmer der Oma gewesen sein. Ne? Das
ja.
war, wow. Nee. Also, aber auch viele gute. Ich war am Abend dann im Hause Hattemer. Sagt ihr das was?
Nein.
Wurde gerade vom DLG mit der Goldmedaille prämiert. Machen ganz großartige Sekte. Also auch so eine klassische Linie, die halt den Otto-Normalverbraucher, der normalerweise im Supermarkt kauft, anspricht. So ein bisschen Restsüße. Aber die Leute lieben Restsüße. Sie wollen nur nicht hören, dass der drin ist. Und eine sehr innovative, elegante, moderne Linie.
Ja.
Habe ich uns auch einen Sekt mitgebracht? Können wir in der nächsten Folge trinken?
Nee, dann bin ich dann mal dran.
Okay, in der übernächsten, das ist ein 2015er Pinot Blanc, halte ich fest, Brut Natur. Und der ist richtig nice. Der war, glaube ich,
in der übernächsten müssen wir wieder was Ausländisches trinken.
Achso, wir trinken doch jetzt was Ausländisches.
Ja, und in der nächsten trinken wir Deutsch und dann wieder Ausländisch.
Also ich habe uns diesen Sekt mitgebracht und wir werden ihn trinken, okay? Gut, wir werden ja noch ein paar Folgen
Wir müssen machen. Uns auch endlich mal wieder Gäste einladen.
Ja, jetzt haben wir dieses wunderbare Studio und jetzt müssen wir uns mal Gäste einladen. Vielleicht
haben wir denn jetzt eigentlich die Mikros?
Wir haben alles jetzt. Wir
okay, nee, einfach auch für Gäste, das
ja,
war ja so.
Ja, wir werden aufstocken. Ja. Equipment, niemand weiß, wie es in diesem Büro, in diesem Studio, ich komme immer durcheinander mit Helges Büro und unserem Studio, deswegen haben wir uns geeinigt, das ist jetzt das Studio und Helges Büro ist das Büro. Es sieht noch sehr karg aus, aber wir sind dran. Es ist sehr anstrengend, so ein Studio einzurichten.
Ja.
So nebenher, neben Job und Podcast und YouTube und Buch schreiben.
Selbst schuld, wenn man berühmt werden will.
Ich will nicht berühmt werden. Ich will einfach nur das machen, was ich gerne mache.
Du möchtest auch Fame werden.
Vielleicht habe ich auch schon eine Autogrammkarte gedruckt.
Sehr gut.
Aber du würdest auch davon profitieren.
Eventuell. Ich bin der hässliche Sidekick.
Auch sei nicht gemein zu dir. Das ist
so. Nein, aber es ist irgendwie so wobei, nee, Green Lantern. Green Lantern, Kato ist eigentlich der coolere von beiden, finde ich.
Ich schieb dir meine Champagner rüber, schenk dir mal selber ein. Es geht nicht mehr gut nach dem dritten Glas. Ich finde, der profitiert auch richtig von Luft, ne? Luft und Wärme tut ihm ganz gut.
Und den kann man aber auch einfach sehr gut wegtrinken.
Den kann man gut trinken, ne? Finde ich auch. Ja. Ich finde, der hat, also, ist zwar
das
gut
wäre
dafür,
potenziell etwas, was wir in einer Magnumflasche hätten uns für einen unserer Gäste organisieren müssen.
Ich finde, der hat, es ist ein Brut Natur.
Ja.
Aber ich finde ihn super angenehm zu trinken. Also er hat nicht dieses, oh Gott, ich ziehe dir die Schuhe aus Säure.
Den muss
die
auch
Kalage ist ziemlich wild, ne? Aber das liegt bestimmt an den Gläsern.
Das kann gut sein, ja.
Ich habe Muster geschenkt bekommen. Geschickt, nicht geschenkt. Von der Josephinenhütte. Die könnten eigentlich ins Studio einziehen.
Ja dann. Hast du Bock? Ja, warum nicht?
Also ich habe halt wirklich alles. Weißwein, Rotwein.
Aber sind es dann auch jeweils zwei zumindest mal oder
nee,
nur eins?
Wir müssen, wir könnten aber dann vergleichen, wie sich das auswirkt auf den Champagner oder so.
Das können wir auf jeden Fall
machen. Das können wir machen, ne? Dann machen wir das nächste Folge mal.
Ja.
Ja, super. Mit was trinken wir, hast du gesagt?
Grüner Veltliner Sekt.
Ach, den wo, ne? Ja. Ja, super. Wir brauchen ja eigentlich auch einen kleinen Champagner-Kühlschrank.
Ja. Oder einfach, ich würde sagen, jetzt im November wird es einfach auch relativ kühl genug.
Ja, wir sitzen ja hier in so einem Gewölbekeller.
Ja, und wir haben ja nicht umsonst unsere Jacken noch an und Schals noch um.
Also ich finde es angenehm, mir ist eigentlich auch recht warm. Ich habe so einen dicken Schal um und so einen Cardigan. Oh Gott, jetzt sagen wir schon, was wir anhaben, ne? Wahnsinn, damit ihr euch das vorstellen könnt.
Ich habe wie immer meinen Burberry-Schal an.
Und eine Tweed-Jacke.
Ja.
Mit Tweed-Kragen.
Ja.
Ja. Das ist eine Cord, nee, was?
Nee, Cord, das ist Cord.
Genau, so ein Cord-Kragen mit einer, Johannes sieht halt richtig spießig aus. Stellt es euch einfach so vor.
Wie halt auch beschrieben. Ich bin ja der Berufsspießer.
Ja, das bist du auch. Der würde auch von einem größeren Glas profitieren, ne?
Das sag ich glaube ja, aber er schmeckt einfach. Also ganz doof gesagt, er schmeckt einfach wirklich lecker.
Zu was würdest du das essen? Trinken? Trinken essen?
Ich bin ja mal großer Fan. Das ist so ein Allrounder, der kann wunderbar als Aperitif laufen. Und zwar richtig lange. Und nicht so, okay, ein Glas Aperitif und du bist satt. Sondern davon kannst du 5, 6 Gläser trinken, gefühlt. Und die den ganzen Abend schön schunkeln. Ansonsten, was wäre ich dabei? Ich bin immer großer Fan von Champagner- und Asia-Küche. Das finde ich ganz wunderbar mit sowas Teriyaki-mäßigen harmonieren. Ich habe jetzt am Sonntag ganz köstlich Black Cod gegessen. Kennst du Black Cod?
Cod ist Kabeljau.
Ja. Aber dann halt irgendwie ich glaube, 72 Stunden in Sojasauce und Teriyaki-Soße eingelegt. Köstlich. Hat wirklich so was Karamelliges irgendwie dann. Ist tatsächlich dann auch ein bisschen dunkel, ein bisschen braun geworden, der Fisch. Einfach köstlich. Und dazu irgendwie gab es irgendwie.
Hast du das gemacht?
Nein.
Du hast was gegessen?
Ja.
Ja, bei
Tanoshi.
Tanoshi.
Ja, das ist bei mir auf der Aachener Straße. Unter anderem der Lieblingsasiate und Lieblingsjapaner unseres Chefs. Weil er hat mir Essensbilder geschickt von selbstgemachtem Essen. Und dann habe ich ihm die Essensbilder zurückgeschickt und dann haben wir miteinander kurz geschrieben. Das war ganz lustig.
Gut.
Da können wir auch mal sehr gerne hingehen.
Ist das vegetarierfreundlich?
Es ist Sushi, großflächig. Also
es
eigentlich
gibt auch vegetarisches Sushi.
Also du wirst da irgendwas finden, denke ich.
Gut, ich esse dann irgendwas und du isst dann das, was du gut findest.
Ja, ach, wenn man das ankündigt, kriegst man.
Nein,
auch
was. Ich bin ja eigentlich unkompliziert. Ne? Ja,
das muss man ich ja weiß, sagen. Ich weiß. Das Geilste eigentlich an diesem Gericht war dieser Pak Choi. Angegrillt und Gott, mit irgendwie so einem Knoblauchöl oder sowas eingelegt. Köstlich, absolut köstlich.
Johannes.
Ja.
Können wir noch mal über das letzte Mal.
Du kannst gleich gerne Pilzsalat mit essen, wenn du möchtest.
Nein, danke schön. Ich sollte mal heute mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich bin echt lange unterwegs.
Wie du möchtest.
Aber vielen Dank fürs Angebot. Das letzte Mal, apropos Pilze, als wir zusammen essen waren.
Ja.
Wir erwähnen jetzt nicht wo. Ne? Weil es nichts Positives ist, was wir jetzt sagen werden.
Es könnte aber direkt gegenüber von unserem Studio sein.
Ja, das könnte vielleicht sein. Das ist,
ja, wir
das
erwähnen ist, ja nicht, in welcher Hausnummer wir hier sind.
Nein, nö. Hier sind ja viele Restaurants.
Genau.
Da habe ich im Hauptgang gegrillte Pilze bekommen mit Aprikosenkompott.
Ich weiß, ich habe es probiert. Ich fand es ganz furchtbar.
Ich fand es auch furchtbar.
Es las sich echt geil auf der Karte, das muss ich sagen. Also es las sich echt toll.
Ich hatte da
und ich war dann aber echt auch sehr enttäuscht.
Ja, ich auch.
Weil du hattest dir ja Pommes als Beilage bestellt. Ich hatte mir geschmorte Kartoffeln bestellt. Mhm. Hatte mich mega drauf gefreut, dass ich irgendwie sowas wie Bäckerin-Kartoffeln irgendwie in Bratensoße geschmorte Kartoffeln bekomme. Nein, es waren irgendwie Kartoffelscheiben, die dann in die Fritteuse geschmissen
wurden. Rosmarinkartoffeln. Ich glaube, dass die schon im Ofen waren. Mit so ein bisschen Öl. So hat das geschmeckt.
Ich fand die ja, aber es war halt nicht geschmort.
Ich fand
sorry, geschmort
ich
heißt.
Als meine Pommes.
Ja. Ich fand es, also es war halt nicht das, was ich haben wollte.
Aber
wenn da Ofenkartoffeln gestanden hätte, okay. Aber geschmort heißt für mich im irgendwie eigenem Sud oder Bratensud oder Soße gegart.
Ja, ja gut.
Und dann erwarte ich eher sowas Richtung Capü.
Ja, also de facto werden wir da vermutlich nicht mehr hingehen. Aber nein. Das Dessert war der Hammer.
Genau, wir,
ne,
haben ja gesagt, wir gehen zum Dessert da wieder hin. Ja. Oder für die Vorspeisen.
Das Dessert war gut. Ja. Also das war eine Mousse au Chocolat. Ich hatte eine Mousse au Chocolat, die hat geschmeckt wie Kinderschokolade. Das war einfach toll.
Das hat man gesehen irgendwie. Du hast richtig gelächelt. Ich hatte so ein Apfeldessert. Das war auch ganz lecker.
Ja, also die Desserts waren gut.
Ja. Aber es war halt auch... Wir waren sehr spät dran, das muss man sagen.
Ich hatte Hunger, Herrgott.
Wir hatten richtig Kohldampf. Es hat, finde ich, sehr lange gedauert. Dafür, dass wir eigentlich normale Sachen bestellt haben. Wir haben ja nichts Außergewöhnliches bestellt. Mhm. Ich meine, irgendwie, ihr habt irgendwie ein bisschen Brot dazu bestellt. Ich hatte mir einen Salat dazu bestellt, der auch ein bisschen komisch war. Weil irgendwie so roh aufgeschnittener Spitzkohl, bisschen sauer eingelegt, irgendwie fand ich irgendwie doof. Fand ich irgendwie langweilig. Aber gut. Wissen wir jetzt und dann suchen wir uns beim nächsten Mal was anderes.
Ja, gerne. Wir sollten eigentlich auch mal so eine, ich weiß auch nicht, so, also eine Adventsfolge dann machen, oder? So
vier Adventsfolgen.
Und wir wollten ja sowieso auch noch dieses Royal, also wenn dieses Ding hier steht, ne? Und wenn mein YouTube-Set auch steht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir so ein Livestreaming mal machen würden an Adventssonntag.
Ja, das können wir machen.
Ja, ne? Finde ich auch. Auf darauf, hier. Ne? Hoch die Tassen.
Cheers.
Und ansonsten, was gibt's Neues?
Auch gar nicht so viel. Ich habe jetzt irgendwie, bin wiedergewählt worden.
Ja, ich wusste, dass du das erwähnst.
Ja, du hast ja auch deine Sektprobe erwähnt.
Ja, gut, aber das war ja auch aktuell und unser Podcast geht über Schaumwein.
Ja, und über Politik. Teilzeitpolitiker, glaube ich, beschrieben. Das fand ich sehr gut.
Ich glaube, es war damals
Hegger hat mich wunderbar beschrieben. Das war immer großartig.
Okay, es geht auf jeden Fall nicht um Politik in diesem Podcast.
Nein, aber ich bin halt wiedergewählt worden.
Es geht offiziell nicht um Politik, aber es geht viel zu viel um Politik in diesem Podcast. Dieser Podcast ist nicht...
Nee, wir haben immer nur so ein bisschen tagesaktuelle sonst Geschichten gemacht. Nee, also wie gesagt, ich bin wiedergewählt worden und das ist schön und jetzt... Gucken wir aufs neue Jahr, was da so läuft.
Was ist denn dein Amt?
Gut, jetzt sprechen wir wirklich über Politik. Ich bin stellvertretender Kreisvorsitzender für Organisation.
Was macht man da so?
Veranstaltungen organisieren.
Sowas wie euer komisches Quiz da, oder?
Genau, zum Beispiel. Oder halt irgendwie politische Veranstaltungen, wo wir dann Diskussionsrunden haben, wo Referenten für eingeladen werden, Panelrunden, also was.
Nun gut.
Und halt zu Corona-Zeiten einen Kreiskongress organisieren für etwa 45 Leute. Das ist sportlich.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Weil wir halt wir fahren in einem Raum, der ist normalerweise für 450 Leute vorgesehen. Und wir müssen in solche Räume gehen, beziehungsweise zumindest mal Richtung 150 Leute, weil ansonsten kriegst du keine Corona-Geschichte.
Apropos Corona, ne, wenn wir jetzt schon darüber reden. Ich will ja eigentlich nicht darüber reden. Thema zweiter Lockdown.
Glaube ich, kommt nicht.
Ich glaube es nämlich auch nicht.
Ja.
Ich glaube,
es wird branchenweise vielleicht kommen. Ich meine, irgendwie die Gastronomie ist jetzt schon sehr gebeutelt. Ich glaube, dass es einzelne Unternehmen treffen wird, wie halt, ich glaube, im Oktober, August war es Tönnies, die dann einfach dicht gemacht. Und genauso wird es Restaurants, Hotels etc. geben, die dann einfach dicht gemacht werden, weil sie halt einfach auf einmal Corona-Hotspot waren.
Ich glaube, ja, was mir ein bisschen Sorge macht, selbst wenn wir halt jetzt nicht dicht gemacht werden, ne? Die Leute haben jetzt schon wieder Angst, ne? Unsere Gäste haben auch wieder Angst. Das ging uns jetzt nach dem Sommer wieder ein bisschen besser, sag ich mal. Es hat ein bisschen angezogen. Die Leute haben sich wieder getraut, rauszugehen. Es wurden schon Anfragen gestellt für Weihnachtsfeiern und alles Corona-konform. Ne? Also wirklich so, dass es hätte funktionieren können. Jetzt allerdings haben die Leute wieder Angst, irgendwas zu reservieren, weil es natürlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch mit Stornogebühr auf sie zukommt. Ne? Das ist ja, das ist in Restaurants unabdingbar. Du musst ja, ja dich irgendwie absichern.
Wobei ich sagen muss, irgendwie, wir haben 48 Stunden Stornofrist.
Nee, nicht bei Großveranstaltungen. Das ist
okay, was anderes. Bei Großveranstaltungen ist was anderes.
Also Großveranstaltungen schon, ich würde sagen, ja, ab 20. Ne? Also ab 20 Personen. Oder wenn etwas exklusiv ist, dann gibt es andere Stornovereinbarungen. Das ist ja normal, ja, das ist ja auch in der Eventbranche so. Das ist ja so. Aber natürlich haben die Leute jetzt Angst und ziehen ihre Reservierungen zurück oder hauen die erstmal aufs Eis oder planen nicht weiter. Ja.
Wobei man ja sagen muss, sorry, wenn der Staat anordnet, Veranstaltungen sind dicht, irgendwie gibt es nicht mehr,
ja,
dann interessiert sowohl den Kunden als auch den Verkäufer in dem Sinne die Stornofrist nichts, weil das ist höhere Macht, das ist einfach beschlossen. Also ja, da greift eine Stornogebühr einfach nicht mehr.
Ja, das sehe ich.
Weil das wird vom Staat angeordnet. Also das ist...
Ja, ja. Ich hoffe nur, dass sich das alles wieder ein bisschen entspannt.
Ja, das hoffe ich auch. Weil ansonsten wird's... Ich meine, 2020 ist eh schon ein bisschen komisch. Wenn es jetzt noch komischer wird, irgendwie, weil einfach nichts mehr stattfindet, dann wird es einfach auch langweilig.
Allein der Ausfall von Karneval, ne?
Ja gut, der wird eher 2021 ja, auf uns
zukommen.
Ja, aber
ich meine schon, für uns ist der 11.11. auch wichtig. Das ist ein wichtiger Tag, finde ich.
Ja, Gott sei Dank fürs Unternehmen nicht so.
Nee, für
aber
mich
für
privat.
Die Kölner, ja.
Ja, also für uns als Kölsche.
Wo wir eigentlich beide nur zugezogen sind.
Ich bin jetzt seit 6 Jahren in Köln. Ich bin ein echter Kölsche Mädchen.
Na, angeblich ist es ja erst, wenn du in der dritten Generation
Kölner
bist. Ja,
das ist mir Wurst, ey. Also mein Herz,
genau,
mein Herz schlägt rot und weiß, ja, aber macht halt auch noch ein bisschen Kehrwoche. Das ist halt so. Mein Gott, also ich bin
bei mir
in
ist
Köln
es ja auch
verankert.
Irgendwie mein Kölsch, mein Herz schlägt rot-weiß, aber halt noch mit einem Bären dazu. Wie es bei dir wahrscheinlich irgendwie, deine badische Seite wirst du niemals rausbekommen.
Nein, natürlich
einfach
nicht.
Weil die dich auch als Persönlichkeit natürlich ausmacht.
Ich bin Wahlkölnerin und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und für mich hat, also die kölsche Lebensweise finde ich eine der schönsten in Deutschland.
Ja, es ist Genuss.
Es ist Lebensfreude.
Also das Leben, ja, also
es
Lebensgenuss. Das meine ich.
Es ist Fröhlichkeit und es ist erstmal Optimismus. Und das schätze ich sehr in Köln.
Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich?
Das geht dich gar nichts an.
Wir sind, glaube ich, gut dabei heute, oder?
Wir sind gut im Tempo.
Sehr schön.
Nur ein bisschen mehr trinken hier. Johannes macht sich immer Sorgen, dass wir überziehen oder zu kurz sind. Ich habe das gut im Blick hier. Alles in Ordnung.
Na, bisher habe auch ich immer das gemacht.
Wie war denn dein erster 11.11. in Köln? Kommen wir mal schon bei
mein erster 11.11.?
Ja.
Das war damals zu Excelsior-Zeiten noch.
Okay.
Ich glaube, am 11.11. musste ich arbeiten.
Traurig.
Ja. Weil wir den 11.11. aber am Taco auch nicht gefeiert haben. Ansonsten hatte das Taco ja immer zu Karneval tatsächlich frei.
Ich halte nochmal fest, dass das Excelsior der einzige Betrieb ist, den wir immer beim Namen nennen werden, weil wir einfach nichts Schlechtes darüber sagen werden.
Ja, wobei wir haben auch schon erwähnt, wo wir beide arbeiten. Also
ja,
von morgen,
gut, aber ich meine, ne, es werden keine Namen genannt, niemals.
Nee, und das war ganz witzig, weil wir haben ja zwei Eingänge im Taco gehabt. Mhm. Irgendwie einmal den direkten Eingang und einmal übers Hotel.
Mhm.
Und wir haben an dem Abend dann irgendwann, nachdem das dritte Mal irgendwelche Besowskis reinkamen und irgendwie Peking-Ente essen wollten, weil wir hatten ja eh schon immer die Verwechslungsgefahr mit dem Restaurant direkt daneben. Haben wir oben abgeschlossen und haben dann gesagt, ja okay, Freunde, ihr müsst jetzt einfach übers Hotel kommen. Und das war gut.
Das hat viele Leute abgehalten wahrscheinlich.
Ja.
Ja, das war der Plan.
Das war der Plan. Nee, und ansonsten 11.11. musste ich eigentlich immer arbeiten.
Mein erster 11.11., ne? Der erste 11.11. Da habe ich noch nicht in Köln gewohnt. Damals... mein Ex-Freund, also der Mann, mit dem ich damals liiert war, war Kölner, hat mit mir aber zusammen, war der Sous-Chef in dem Hotel, in dem ich gelernt habe und ist dann zurück nach Köln gegangen, weil seine Mutter krank wurde. Und er war dann schon in Köln und ich wollte ihn besuchen.
Ja.
Es war einer der ersten Male, in denen ich in Köln war und es war mein wirklich erster Kontakt mit dem Kölschen Karneval. Und ich kam gerade von der Riesling-Gala, wenn dir das was sagt.
Nee.
Kloster Eberbach?
Doch.
Ja, genau. Die Riesling-Gala. Ich kam von der Riesling-Gala und fahre Köln rein mit meinem kleinen Ford Ka damals. Und das Erste, was ich mache hinter der Zoobrücke.
Eine Knutschkugel.
Ja, eine Knutschkugel. Und mit dieser Knutschkugel habe ich beinahe einen richtig rotzevollen blauen Schlumpf überfahren. Also es war morgens, keine Ahnung, 10?
Ja.
Es war 10 Uhr. Und der war schon Game Over um 10. Ne?
Ja.
Also da war schon
vorbei. Das finde ich ja tatsächlich das Ekelhafte am Kölschen Karneval.
Ja, aber das ist ja nicht das Traditionelle, ne? Es ist halt das, was draus gemacht wird. Also wenn man jetzt hier auf die Züppicher, das ist jetzt die Studentenmeile, sage ich jetzt mal, geht, da wird das anders zelebriert als jetzt in den Fädeln.
In den Fädeln wird es wirklich zelebriert.
Ja.
Aber auf der, beziehungsweise auf der Züppicher.
Da geht es ums Saufen, Saufen und Ficken.
Um es ganz blöd zu sein, das ist nichts anderes als die Schinkenstraße, nur mit Kostümen. Mhm. Das ist.
Und am Karneval gibt es ja auch keine, es gibt ja auch nichts. Also es gibt keine Hemmungen und es gibt.
Und das ist widerlich. Ich habe das zweimal irgendwie wirklich mitgemacht, dass wir dann irgendwie auf die Züppicher auch gegangen sind. Und ich fand das jedes Mal eklig. Dafür bin ich auch zu alt, dass ich über irgendwie, keine Ahnung, 15-jährige Kinder irgendwie, die in ihrem eigenen Erbrochenen liegen, rübersteigen muss.
Ja, das finde ich echt ekelhaft. Es wird dann auch irgendwann so gewöhnlich. Ne? Also ich liebe Karneval, ich liebe Tanzen und ich liebe es, wie wir das immer zelebrieren.
Ja, das war letztes Jahr wunderbar.
Also ich schmeiße
dieses Jahr.
Ja, ich schmeiße zu Rosenmontag immer eine kleine Party, weil ich ja mitten in der Innenstadt wohne, für unsere Hörer.
Ja. Das war wundervoll, das hat so viel Spaß gemacht.
Alle, die mir lieb und teuer sind, eingeladen. Es gibt ein kleines Buffet, wir räumen
selbst
alle
Johannes
Möbel.
Johannes wurde eingeladen.
Ja, selbst du wurdest eingeladen, also alle, die mir lieb und teuer sind und Johannes. Alle Möbel werden rausgeräumt, es wird alles abgedeckt, wir bauen Buffet auf, die Toilette ist benutzbar, das ist sehr wichtig an Karneval. Und dann machen wir alle Fenster auf und gucken den Zug. Und
das war richtig klasse.
Uns. Und, das ist
und halt man großartig. Hat halt wirklich einen Prestige-Black bei euch, das muss man halt sagen.
Das ist wirklich,
also man sieht den Zug, glaube ich, von wenigen Punkten besser als bei euch.
Ja, von der Tribüne halt, ne? Aber sonst, also wir hatten unsere eigene Tribüne und es war großartig. Also die letzten Jahre immer ganz toll. Und ich denke, dass diese Party auch trotzdem stattfinden wird dieses Jahr, aber ohne Zug halt.
Ja.
Dann gucken wir uns den Zug von vorletztem Jahr an oder so.
Wobei es kann sein, dass der Zug halt stattfindet. Das kann ja tatsächlich werden. Es dürfen halt nur keine Leute irgendwie
auf der Straße sein. Wie willst du das denn organisieren? Ne? Der Zug, wann wurde der Zug denn mal abgesagt?
In wenigen Jahren.
In wenigen Jahren, ne?
Ich würde spontan auf 1945 tippen.
Ja, da war vorbei.
Aber da war, glaube ich, kein Karneval.
Da war, da sind sie woanders hinmarschiert.
Also da liefen auch uniformierte Menschen wahrscheinlich durch die Stadt, aber...
In einem anderen Kontext. Ja. Oh, Johannes.
Nee, ansonsten, ich glaube wirklich nur die Kriegsjahre wurden abgesagt.
Es gab ja auch Jahre, jetzt wie vorletztes Jahr, als der Zug wegen Sturm abgesagt werden sollte. Und
Düsseldorf das war mein hat das erstes Karneval tatsächlich, oder beziehungsweise mein erstes Jahr ja in Köln.
Düsseldorf hat das getan, Köln hat es nicht gemacht.
Genau.
Wir sind gelaufen und die Sonne hat geschienen.
Genau, und da war ja dann der legendäre Spruch, über Düsseldorf lacht die Welt und über Köln lacht die Sonne.
Andersrum
war es, glaube ich, ja.
Über Köln nach dieser Sonne.
Und dann war nämlich irgendwie, das war mein erstes Jahr irgendwie in Köln und wir sind zur Prowein nach Düsseldorf gefahren und am gleichen Wochenende war Rosenmontagszugs Nachholgedöns. Und wir sind irgendwie zu unserer Weinmesse da irgendwie, der Jonathan und ich damals, gefahren und sind durch diese ganzen Karnevalsleichen gelaufen.
Ja.
Das war witzig.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, das trifft ganz gut, ne?
Wobei das auch irgendwie, mein erstes Jahr Prowein war halt insgesamt total spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war so einfach völlige Reizüberflutung das erste Jahr. Aber so komplett.
Aber Johannes, das ist etwas, das sollten wir auf eine andere Folge verschieben.
Das können wir machen. Haben wir denn leer?
Wir haben fast leer.
Ja, passt.
Wir machen jetzt wieder hier noch das Gläschen voll.
Nicht lang schnacken, Kopfnacken.
Nicht lang schnacken, Kopfnacken. Was ist dein Fazit zum Eierler?
Großartig. Find's was gut, kostet denn der? Weißt du das irgendwie circa?
Boah. Soll ich mal Tante Google fragen?
Frag du mal Tante Google. Weil der ist, finde ich, wirklich, das ist ein schönes, schönes Ding.
Ja, ich würde ihn aber auch wirklich zum Essen kombinieren. Ich finde ihn als Aperitif sehr schön.
Ja.
Aber ich finde auch, dass wir Essen, da ist ja auch ein bisschen Allrounder, ne?
Wie gesagt, so was Asiatisches mit ein bisschen Würze irgendwie kann, glaube ich, cool passen. Ich könnte mir den sogar zu sowas wie Curry vorstellen.
Ja, kostet übrigens im LEH um die 35 Euro.
Ja, geil. Das gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, Curry, ja. Ich hatte vorher eine großartige Tartatin, da könnte ich mir den auch vorstellen. Und ich bin auch bei irgendwas sehr nussig-würzigem. Ne? Ich finde, der braucht ein bisschen...
Engadiner Nusstorte?
Nee, würzig und Umami, wollte ich sagen. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, keine Ahnung, Haselnussspätzle fände ich großartig. Oh. Ja, ich hab Lust auf Haselnussspätzle. Ne? Das mit ein bisschen Butter angeschwenkt, ja. Und keine Ahnung, so ein bisschen Pilze dazu eingekocht. Sowas kann ich mir vorstellen. Ich finde, es braucht ein bisschen was Herzhaftes. Weil er hat eine gute Säure, immer noch.
Ne? Ja.
Also nicht mehr so, dass es mir weh tut. Er tut mir nicht mehr weh. Ayala, danke. Ich finde auch, Ayala klingt immer wie so ein türkischer Kampfschrei. Ayala.
Ayala, Ayala.
Ja, gut. Okay,
Gott, aber jetzt werden wir schon leicht rassistisch.
Nein, überhaupt nicht.
Das könnte aber auch an 3 Gläsern Champagner pro Person liegen, auf relativ leerem Magen. Mhm.
Also Tartatin, Haselnussspätzle, Pilze. Da wäre ich.
Ich wäre bei Asia.
Du bist bei Asia.
Genau. Wirklich so Teriyaki. Ich finde Teriyaki total spannend.
Ich liebe Teriyaki auch. Ja.
Ich weiß.
Und Teriyaki-Soße.
Ich weiß.
Johannes?
Du hast den Literkanister, glaube ich, davon.
Einen Literkanister. It was a pleasure.
Eine Ehre wieder.
Wir sehen uns nächste Folge.
Yes.
Bleib gesund und bis bald.
Bis bald. Tschüss.